Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Willkommen, Freunde der Lust und des guten Podcast-Geschmacks bei Sexologie, Wissen macht Lust. Ich bin Melina und heute begeben wir uns auf die Spur der Angst, etwas zu verpassen. Und einige von euch kennen dieses Gefühl vielleicht. Man ist in einer Beziehung, eigentlich läuft die Beziehung ganz gut, man lacht zusammen, man plant zusammen, man funktioniert im Alltag. Man hat vielleicht auch schon einiges gemeinsam erlebt und bewältigt, so grundsätzlich ist man zufrieden. Und trotzdem reicht dann manchmal ein einziger Moment, ein Gespräch, ein Instagram-Post oder ein Kommentar von außen oder zum Beispiel ein Abendessen mit Freunden, bei dem dann jemand sagt, also wir haben unsere Beziehung vor einem halben Jahr geöffnet und es ist so befreiend, jetzt läuft wieder alles. Oder ein Reel auf Social Media, in dem ein Paar erzählt, dass sie nach 10 Jahren immer noch nicht die Finger voneinander lassen können. Und plötzlich erwischt man sich dabei, wie man denkt, erlebe ich eigentlich noch genug in meiner Beziehung? Jetzt dachte ich ja, ich bin zufrieden, aber wenn ich das so sehe und man fragt sich das nicht, weil konkret was fehlt, sondern weil die anderen scheinbar mehr haben. Die haben scheinbar mehr Lust, mehr Leidenschaft und mehr von diesem schwer greifbaren, ich sage es in Anführungszeichen, so sollte es doch sein. Und genau da taucht sie auf. Die Angst, in einer Beziehung vielleicht nichts falsch zu machen und trotzdem was zu verpassen. Darüber, meine Lieben, spreche ich heute nicht allein, sondern wieder mit der lieben Caro, die mich ja schon wie das kleine Honigkuchenpferd angrinst. Bonjour.
Bonjour. Ich auch.
Ça va?
Ça va très bien. Et toi?
Très bien, merci.
Wir könnten das ja mal auf Französisch machen, den Podcast.
Mhm. Ganz wunderbare Idee. Du sprichst ja manche Wörter schon nicht auf Berndeutsch aus.
Ja, weil ich Friburgerdeutsch rede, Melina. Ich weiss, du ignorierst das aber so, es für dich alles das Gleiche nicht. Aber
das stimmt nicht. Ich habe mich eingängig damit auseinandergesetzt.
Ja, ja.
Also, irgendwann lasse ich dich Refraktärzeit mal auf, darfst du ja aussuchen,
in welchem Friburg Dialekt?
Oder Berndeutsch.
Ist gut.
Ich habe mir gedacht, um uns ein bisschen aufzuwärmen, steigen jetzt nicht schon rein und fragen die Caro, ob sie FOMO in ihren Beziehungen hatte bisher, sondern mich interessieren zwei Dinge. Das eine ist, bist du grundsätzlich jemand, der FOMO hat? Kennst du dieses Gefühl? Und zweitens, in welchen Lebenslagen ist das denn da, wenn überhaupt? Mhm. Und bevor du antwortest, ja, ist mir ganz wichtig, dass ich erstmal erkläre, was FOMO ist.
Ja, vielleicht.
Also, wir sprechen von 4 Großbuchstaben, FOMO. Das ist ein Akronym.
Ja.
Und zwar steht das für die englische Bezeichnung The Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. So, FOMO ist geklärt. Over to you.
Over to me. Nein, ich würde sagen, ich bin nicht der Typ für FOMO. Einfach weil ich würde behaupten, dass ich jemand bin, der auch gerne mal alleine ist und gerne alleine daheim ist. Ich liebe mein Daheim. Und ich habe wahrscheinlich auch weniger so das Bedürfnis nach viel Stimulation, jetzt nicht sexuell gemeint. also.
Lustig.
Und ja, irgendwie, dass ich so die Suche nach Dopamin, wo ich denke, wo so dahinter liegt bei FOMO vielfach, dass das nicht etwas ist, was mich viel umtreibt in meinem Leben. Aber prinzipiell, finde ich, kann man FOMO haben bei allem. Mhm. Also bei allem, was andere Menschen erleben, besitzen, erzählen, was auch immer das ist. Alles kann das Gefühl triggern von Scheiße, sollte ich das auch wollen, können, machen, lesen, erleben, was es so immer ist.
Lesen.
Lesen. Lesen ist sicher ganz oft
das davon. Kennen nee, die meisten, die Lese-FOMO. Nee, aber ich habe die wirklich. Ich habe so viele Fachbücher in meinem Bücherregal, die ich noch nicht gelesen habe. Weil ich fand, ich muss die haben, ich muss wissen, was da drin steht. Mhm. Und dann nehme ich mir nicht die Zeit, mich wirklich eingängig mit dieser Literatur zu beschäftigen.
Und dann macht es dir Druck, wenn andere Leute über das Buch reden?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und manchmal reicht der Druck, um es dann tatsächlich zu lesen.
Aber ich könnte das ja etablieren.
Ja, ja. Speaking of toxic relationships.
Wie ist denn die Idee?
Ja, wer uns jetzt schon ein bisschen länger zuhört, könnte sich jetzt vorstellen, dass ich nicht so mega gern zu Hause bin mit mir selber. Schon auch mal gerne, ich brauche das auch, aber ich habe gerade bei Events recht doll FOMO.
Mhm.
Gerade bei Veranstaltungen, die so in der Geschichte meines Lebens wichtig waren.
Wie war's?
Also, weil es jetzt gerade ansteht, ich komme aus einer Region, in der Fasnacht groß gefeiert wird. Und es wäre für mich jetzt wirklich schlimm, dort nicht sein zu können, nicht mitzufeiern, nicht mich zu verkleiden, nicht mit den Menschen zu sein, sondern einfach daheim zu chillen. Das würde mir jetzt wirklich nicht einfallen. Also ich würde da sehr, sehr viel in Bewegung setzen und umpriorisieren, dass ich da sein kann.
Und was würdest du auslösen, wenn du nicht könntest städten sein?
Physischen Schmerz. Nein, aber ein wirklich großes Unzufriedenheitsgefühl.
Ah, okay.
Ja, das schon. Und dann gibt es aber Bereiche, in denen ich das nicht habe. Zum Beispiel mit Titeln, also akademischen Titeln oder Reiseorte. Ich bin viel gereist, aber da habe ich das jetzt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, oh Mist, ich hätte jetzt in schon sein müssen. Oder diese und diese Teile der Welt schon sehen müssen.
Also ist es eigentlich bei dir immer gekoppelt mit, es sind Menschen dort, wo du liebst und du bist wie nicht Teil davon.
Ja, vielleicht. So ein bisschen der Ausschluss aus einer für mich wichtigen Gruppe.
Ja.
Mit einem, was auch eine Exklusivität hat.
Ja.
Weil es ja, also bleiben wir wieder beim Fasnachtsbeispiel, weil das ja einmal im Jahr ist. So kommt die Chance immer nur alle 12 Monate. Genau. Ja. Jetzt sind wir ja nicht bei einer Therapiesitzung für mich, auch wenn ich das schön fände, meine Muster noch ein bisschen weiter aufzuarbeiten. Ich will mit dir, mein Spatz, heute der Frage nachgehen, ob wir in langjährigen Beziehungen wirklich etwas verpassen oder ob wir unsere Beziehung mit unrealistischen, scheinbar sexy Bildern, Visionen und Geschichten von anderen vergleichen, die wir eben im Außen sehen. Heute geht es also um FOMO, um sexuelle FOMO in Beziehungen.
Mhm.
Oder auch die Fear of a Better Option.
Ah,
also denken wir
auch
in Beziehungen, es müsste noch eine bessere Option geben. Mhm. Das kennen viele, wenn sie im Dating unterwegs sind. So, man trifft jemanden und eigentlich ist alles gut. Man ist für sich zufrieden und stellt sich aber vor, naja, aber da könnte ja noch eine bessere Option irgendwo rumlaufen.
Mhm.
Und all das schließen wir heute mal ein, fokussieren uns aber hauptsächlich auf Beziehungen. Und wir möchten uns auch angucken, warum dieses Gefühl oft weniger mit Sex zu tun hat und vielmehr mit Nähe, mit Vergleich und mit der Frage, ob das, was wir leben, für uns wirklich stimmig ist. Es wird also auch ein bisschen philosophisch.
Das klingt sehr spannend. Ich freue mich drauf.
Dann machen wir doch mal eine präzise Definition. Ich habe ja schon erklärt, für was die 4 Buchstaben stehen, die Fear of Missing Out. Die bezeichnet jetzt aber nicht einfach die Angst, ein Ereignis oder eine Chance, ein Erlebnis zu verpassen. Psychologisch betrachtet ist FOMO vor allem die Angst vor, Achtung, verpasster sozialer Verbundenheit. Und im Kern geht es um 3 miteinander verknüpfte Ebenen. Die erste ist die Sorge, bei wichtigen gemeinsamen Erfahrungen nicht dabei zu sein.
Das ist ja genau das, was du vorher gesagt hast.
Ja, genau. Mhm. Die zweite Ebene ist die Angst, dadurch, also durch dieses Verpassen, weniger verbunden, weniger relevant oder austauschbar zu werden.
Mhm.
Und drittens die Befürchtung, langfristig an Zugehörigkeit oder emotionalem Platz in einer sozialen Gruppe beispielsweise zu verlieren.
Also das heisst, es ist eigentlich alles zurückzuführen auf das psychische Grundbedürfnis, das wir alle haben, nämlich nach Zugehörigkeit.
Korrekt. Mm. Und entscheidend ist, FOMO richtet sich nicht primär auf das Erlebnis selbst. Also es kann wirklich auch sein, ich esse immer Sandwich und dann plötzlich höre ich, dass meine ArbeitskollegInnen mittags immer Steak essen gehen. Sondern es geht um die soziale Bedeutung, die wir diesem Event oder diesem Erlebnis beimessen. Es geht also weniger darum, was andere tun, sondern darum, was wir über uns selbst denken, wenn wir nicht Teil davon sind.
Mhm. Mhm. Macht Sinn.
So, ich mache jetzt mal noch ein Beispiel, wieder ein sexbezogenes. Also, nicht der Gedanke, ich habe keinen wilden Sex, täte dann weh, sondern eher der Gedanke, alle anderen scheinen etwas zu erleben in ihrer Sexualität, in ihrer Beziehung, das mich näher, lebendiger oder richtiger machen würde, würde ich das auch machen, aber dack, ich bin nicht dabei. Und die Forschung zeigt sehr klar, dass Menschen nicht daran leiden, dass andere was Schönes machen, sondern daran, dass sie eben selbst nicht Teil dieses Erlebnisses sind. Also das ist sehr gut nachgewiesen in aktuellen Studien. Somit ist FOMO kein Luxusproblem. Also ich wäre doch jetzt auch sehr gerne gerade in Kapstadt im Dezember. Sondern FOMO ist deshalb eher ein Bindungs- und Zugehörigkeitsphänomen. Jetzt ist meine erste, vielleicht auch noch eher grundsätzliche Frage an dich. Wie zeigt sich dieses Bindungs- oder Zugehörigkeitsthema konkret bei den Menschen, mit denen du arbeitest oder sprichst oder kennst oder was du von dir selbst kennst?
Ich erlebe es eigentlich in zwei Kontexten. Und ich finde es jetzt mega spannend. Du hast mir jetzt mit deinem Intro eigentlich auch den Unterschied zwischen diesen zwei Kontexten erklärt. Und zwar der erste Kontext ist das Fear of Better Options, wo ich es erlebe. Und dort ist es eben vor allem so in Übergangsphase, wo Entscheidungen anstehen oder vielleicht sogar schon sind gefällt worden, aber noch sehr viel Zweifel besteht oder sehr viel Angst vor dieser Veränderung und auch, was es bedeutet, eben gewisse Sachen nicht mehr zu machen oder hinter sich zu lassen. Also, eigentlich so der Grundsatz, so wenn ich diesen Weg gehe, dann schließe ich wie andere Wege aus.
Genau.
Und Sex ist in diesen Momenten wie so eine Projektionsfläche, wo ich könnte noch so viel erleben, weißt? Und es wäre noch so viel möglich. Und es ist so der Ort so von Freiheit und von Selbstverwirklichung und wo man eben je nachdem einschränkt ihre Form aufgrund von irgendeiner Entscheidung, die man trifft, auch bei dieser Übergangsphase. Und es ist dann wie so ein Zeichen so für verpasste Möglichkeiten. Mhm. Und der zweite Kontext, den würde ich aber wirklich FOMO nennen, also Fear of Missing Out. Und den erlebe ich in der Praxis vor allem im Rahmen von so sehr routinierten Lebensweise, also wo man sehr stabil ist, wo es zum Teil auch sehr funktional ist. Also man hat sich mega gut organisiert, man kennt einander in- und auswendig, man hat wirklich sich ein Leben aufgebaut, wo sehr wenig Reibung vielleicht auch da ist und wo sehr vieles auch vorhersehbar ist. Also vielleicht ist dort auch so ein bisschen das Stichwort Monotonie.
Ja.
Und dort kommt dann so das die Frage auf, ist das jetzt alles gewesen? Ist das jetzt mein Leben? Und es fehlt so an Spontanität und so an so einem aufregenden Lebensgefühl. Und für mich ist auch dort so die Sexual FOMO wiederum eben so eine Projektionsfläche, wie dort würde ich eben das Abenteuer erleben. Dort gäbe es eben so das spontane, unvorhergesehene, aufregende. Und ich erlebe es wie in diesen beiden Kontexten. Und das kann eben dann je nach Alter, je nach Lebensphase, wo man drin ist, eben mal das Fear of Better Options sein oder eben das Fear of Missing Out.
Mm. Sehr schön erklärt. Also wenn wir von dieser sexuellen FOMO sprechen, kann man auch nochmal unterscheiden. Da mache ich gleich einen Querverweis. Also die eine Sexual FOMO, die man haben kann, ist, dass man sich vorstellt, vor allem wenn man regelmäßig Pornos oder Ähnliches konsumiert. Ich selbst habe so eine routinierte Sexualität vielleicht mit meinem Partner, meiner Partnerin. Wir machen auch ungefähr immer die ähnlichen Sachen, weil wir wissen, sie funktionieren. In Klammern ist völlig normal, keine Sorge, Klammer zu. Und der Querverweis, den ich gern machen möchte, ist zur Folge Magnificent Sex. Und dieser großartige Sex, den wir uns vorstellen, den andere haben, den gibt's so, es ist jetzt falsch, eine Generalisierung zu treffen, aber ich würde mal behaupten, den gibt es nicht an vielen Orten, beziehungsweise dann das Gesamtpaket findet man dann auch nicht mehr so großartig. Und wer sich mit der Folge nochmal vertraut machen möchte, dieser Magnificent, der großartige Sex, der ist nicht, wir machen die crazysten Sachen und wir sind permanent am Vögeln und, sondern, magst du es kurz nochmal sagen?
Es geht eben ganz viel um Bindung, um das Gefühl von Sicherheit, um Vertrautheit, um sich wirklich können zu zeigen und gesehen zu werden. Und eben, es hat kaum etwas mit irgendwelchen Praktiken zu tun oder crazy Erlebnis, die man muss haben.
Genau. Also diese Annahme, es müsste doch aufregender oder sexier oder toller oder abnormaler sein, ist ein Gedanke.
Ja.
Und das andere, wo sich oder wie sich Sexual FOMO zeigen kann, ist, dass man sich denkt, habe ich vielleicht etwas Entscheidendes verpasst? Also während all meine FreundInnen in ihrer Teenagerzeit oder in ihren 20ern sehr viel gedatet und ausprobiert haben, bin ich schon direkt mit 16 mit meinem Highschool-Sweetheart zusammengekommen. Alles war super, es war gesund. Wir haben die sexuellen Erfahrungen zusammen gemacht. Vielleicht hat man mittlerweile auch eine offene Sexualität, aber diese Frage, habe ich was Entscheidendes verpasst in meiner sexuellen Entwicklung oder an Erlebnissen? Weil da habe ich mal was von der Swingerparty gehört, da habe ich was von Kink gehört, da habe ich was von One-Night-Stand in den Ferien gehört. Aber eben auch wieder dieses, Achtung, gehört. Und dass man sich eben fragt, habe ich genug erlebt oder ausprobiert oder habe ich genug gelebt? War ich vielleicht im Vergleich zu anderen sexuell weniger frei? Genau, bin ich im Vergleich zu anderen weniger begehrenswert heute oder weniger interessant? Warum flirtet niemand mit mir? So. Fallen dir noch andere Dinge ein, wie sich Sexual FOMO ganz konkret zeigen kann? Oder vielleicht hast du irgendwelche Beispiele, was dir Menschen berichtet haben?
Vielfach erlebe ich es auch mit Beziehungsformen. Also Monogamie ist ja etwas, und das ist auch gut so, wo nicht mehr einfach so der Standard ist, sondern man kann sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen, hey, was habe ich für Bedürfnisse, wie will ich meine Beziehung gestalten und da in einen Dialog geht.
Ja.
Und dass je verbreiteter andere Beziehungsformen sind und die dann auch damit zusammenhängen, dass halt eben vielleicht mehr läuft, irgendwie mehr Geschichten erzählt werden, mehr auch aufregende Begegnungen vielleicht auch gemacht werden, neue Erfahrungen, vielleicht man nochmal ein ganz anderes Selbst kennenlernt, dass das dazu kann führen, dass so die eigene monogame Beziehung dann in Frage gestellt wird und bekommt man dort die Stimulation und die Bedürfnisse auch erfüllt, wo man sich wünscht. Und das kann auch zu herausfordernden Gesprächen führen, wenn zum Beispiel ein Teil von der Beziehung das eher nicht möchte und der andere schon. Und dann geht es dann eben auch wieder darum, zu ergründen, was erhofft man sich denn mit der Öffnung von der Beziehung, die jetzt wie nicht stattfindet? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das auch in eine monogame Beziehung reinzubringen, in dieser Form, ohne dass eine Öffnung stattfindet? Aha. Oder was assoziiert die andere Person mit dieser Öffnung, dass sie sich wieder gegenstellt? Also dort ergeben sich wie so spannende Themen, mhm, auch dann für eine Reflexion innerhalb von der Therapiesitzung.
Mhm. Hast du einen Eindruck davon, in welchen Lebensphasen so dieses Thema besonders häufig auftritt?
Ich finde, es kann eben in jeder Lebensphase auftreten. Es gibt sicher Phasen, wo es häufiger der Fall ist. Wenn ich jetzt auch so an KlientInnen denke, dann ist es zum Beispiel so die erste längere Beziehung.
Aha.
So im Rahmen von deren. Aber auch, wenn zum Beispiel, wenn man Kinder hat und die sind langsam erwachsen und aus dem Haus, dass sich dann wie nochmal so die Frage stellt, wie lebe ich eigentlich mein Leben und stimmt das so für mich? Vielfach auch verknüpft mit dem Wechseljahr, also bei allen Geschlechtern, dass dort wie auch nochmal neue Bedürfnisse aufkommen. Aber das gibt es auch schon, muss man sagen, wirklich auch im Teenage-Alter und im jungen Erwachsenen-Alter, wenn man sich vergleicht mit Peers und das Gefühl hat, dass man dort gewisse Sachen verpasst oder wie falsch ist oder andere Sachen sollte gerne haben oder ausprobieren. Also ich finde, es ist wirklich etwas, was ich so durch das ganze Leben begleiten kann.
Ja.
Erlebst du das auch so?
Ja, würde dir zustimmen. Bestimmt gibt es so ein paar Peaks, beispielsweise bei der sogenannten Midlife-Crisis.
Ja. Ja.
Aber ja, was jetzt einfach noch so ein Gedanke von mir war, als ich dir zugehört habe, über die Lebensphasen zu sprechen, ist, man geht auch je nach Lebensphase unterschiedlich damit um.
Mhm.
Also wenn mir Anfang 20, wenn ich so nach einer 3-4-jährigen Beziehung das Gefühl habe, hey, irgendwie habe ich permanent Lust auf Partys mit anderen rumzuknutschen oder nach Hause zu gehen oder irgendwie, da fehlt doch noch was und ich habe doch noch keine. Dann ist man in der Lebensphase vermutlich eher dazu geneigt, dann die Beziehung zu beenden, um sich auszuleben, weil es wird ja wie in unseren Breitengraden in diesem Alter von einem nicht erwartet, dass man verheiratet ist, Kinder hat, ein Haus baut mit Anfang 20. Wohingegen jetzt Menschen in ihren 30ern und 40ern, wenn sie Familie haben, wenn Kinder da sind, wenn irgendwie ein Riesenkredit und Autos und Haus und was auch alles, oder irgendwelche gesundheitlichen Thematiken mit sich selbst oder Partner, Partnerin da sind, wird anders damit umgegangen.
Ja, ich finde das mega spannend, ihr habt das gestern diskutiert, dass so der Vorteil vom Jungsein, ja, auch direkt.
Mit wem hast du denn den Vorteil vom Jungsein diskutiert? Und warst du die junge Person oder warst du die alte Person?
Ich war aber so im mittleren Alter gewesen. Also wir waren eine größere Gesprächsrunde gewesen. Und
ja.
Mit Leuten, die schon so gegen die 50, 60 gehen, aber Leute auch, die gerade eher aus der Lehre sind. Und es ist so darum gegangen, eben so die Vorteile vom Jungsein, aber eben auch vom Älterwerden. Und ich finde eben so, ein Vorteil vom Jungsein ist genau das, was du ansprichst, so das Gefühl von, ich habe Zeit und ich kann meine Veränderungen einfach mal hergeben und es entwickelt sich dann schon noch viel und ihr Leben noch so viel. Und dass das irgendwie so Offenheit mit sich bringt, wo im Alter leider oftmals fälschlicherweise, muss man sagen, verschwindet. Dass man das Gefühl hat, ich habe keine Zeit mehr. Oder was will ich mir jetzt noch verändern? Oder ich kann mich gar nicht mehr verändern. Ich bin festgefahren in diesem Leben, in dieser Situation, in dieser Sexualität. Und dass das ja etwas ist, was wir auch immer wieder sagen in diesem Podcast, hey, Sexualität ist ein Lernprozess und ist ständige Veränderung unterworfen und es ist das ganze Leben lang möglich, an Themen zu arbeiten und an Sexualität zu arbeiten. Und gleichzeitig geht man, also auch ich, immer wieder in so den Denkfehler rein, so, dass das ab einem gewissen Alter in gewissen Bereichen wie nicht mehr so möglich ist oder nicht mehr gleich möglich ist wie in der Jugend.
Mhm. Oder man entscheidet sich dann für nicht ganz so faire Wege wie Affären.
Ja.
Oder um Gottes Willen, letztens habe ich, was habe ich denn geguckt? Wieder in meinem Es war wieder Bildungszeit. Mhm. Ich habe mal wieder Trash-TV geguckt.
Ich love is blind, oder was?
Nee, eigentlich bin ich ja großer Fan von Uf und Defoe.
Sehr schön gesehen.
Aber da habe ich schon alles fertig geguckt, also musste ich auf die deutsche Variante. Die ist ein bisschen nicht ganz so niveauvoll gestaltet, um es respektvoll auszudrücken.
Okay.
Jedenfalls gibt es da ein paar, ich glaube, das war aber schon eine recht alte Folge, gibt es ein Paar mit einem Kind und er hat gefunden, also die wohnten in Norddeutschland, vielleicht in Brandenburg oder so. Und er hat irgendwann gefunden, ich habe hier nicht genug und ich muss noch was erleben und ich möchte gerne auswandern. Und er möchte jetzt nach Mallorca, um dort Hüpfburgen zu vermieten.
Mhm. Hey, mir auch schon kamen, das und die Morgen.
Nachdem der Wodka-Rausch ein bisschen zu doll war. Und die Frau hat ihm einen Vogel gezeigt und gesagt, auf gar keinen Fall. Und in ihrer Realität war das nicht nachhaltig und war auch nicht so, dass man sich da finanziell darauf verlassen kann.
Mhm.
Und dann hat er seine Frau und sein Kind in Brandenburg gelassen.
Nee.
Und ist alleine nach Mallorca, um dort in der Halle, die er anmietet für die Hüpfburgen, in einem Container zu leben. Und weil die Beziehung diesen Schritt, diese Entscheidung nicht ausgehalten hat, hat sie sich von ihm getrennt. Ja, und er lebt jetzt in diesem Container ohne Tageslicht, vermietet Hüpfburgen und sie ist mit dem Kind in Deutschland.
Und Mensch, wer hat jetzt mehr FOMO?
Das mal als kleine Anekdote aus dem Leben anderer Menschen. Wenn sich Sexual FOMO zeigt, was würdest du sagen, aus welchen tiefer liegenden Fragen speist sich diese FOMO?
Ich würde sagen, die tiefer liegende Frage sie bin ich noch begehrenswert? Also gerade wenn Sexualität zum Beispiel etwas ist, wo sehr routiniert vielleicht auch abläuft und einfach so ein bisschen Teil vom Alltag ist und findet halt manchmal statt und manchmal schon nicht, aber so sehr unaufgeregt, so, dass man so das Gefühl hat, so wenn ich mich jetzt wieder würde da raus begeben und ich würde wollen sexuelle Abenteuer erleben, wäre das überhaupt noch möglich? Würde irgendjemand mit mir noch wollen Sex haben? So das. Dann sicher auch etwas ist so die Sexualität, die ich lebe, die eben vielleicht sehr routiniert und unaufgeregt ist und aber auch vielleicht sehr zielführend, in welcher Form auch immer. Ist das wirklich die Sexualität, die ich leben möchte? Lenkt mir das? Hat es vielleicht ganz viel Potenzial noch rum, das ich noch gar nicht ausgeschöpft habe? Oder irgendwelche Gipfel, die ich noch nicht erklommen habe? Oder irgendwie, weißt du, so Bilder, irgendwie, die kommen, so von unerforschter Sexualität. Irgendeine Hölle, die noch nicht bestiegen war. Oder irgendein Weg, den du noch nicht hast gemacht. Oder eben irgendeine Aussicht, die du noch nicht hast genossen. Keine Ahnung was. Aber weißt du, so das. Ich bin da, wo ich es sehr gut kenne. Aber was ist außerhalb von dem? Und ich finde, so in diesem Zusammenhang ist dann eben auch schnell mal die Frage, so, hey, bin ich langweilig geworden? Habe ich mich irgendwie abgefunden mit etwas? Weißt, haben wir uns wie geeinigt auf, das ist die Art und Weise, wie wir Sex haben und wir tun gar nicht mehr explorieren. Aber wir tun die Landkarte irgendwie gar nicht weiter erforschen, um so ein bisschen bei diesem Bild zu bleiben. Sondern wir bleiben einfach bei dem Punkt, wo wir beide aktuell sind und wo wir vielleicht schon sehr, sehr lang sind. Und haben vielleicht andere Leute, die sich mehr auf dieser Karte bewegen, scheinbar irgendetwas verstanden, das ich nicht verstanden habe. Weißt, haben die sich auf den Weg gemacht und etwas gewagt und ich bin hier in meiner Comfortzone und deswegen verpasse ich mega viel.
Ja.
Und was auch immer eine Angst ist, die mitschwingt, ist, kann es sein, dass mein Partner oder meine Partnerin irgendwann ohne mich wird sich auf den Weg machen und all die Sachen erleben und ich bleibe hier an diesem Punkt. Was ist, wenn ich plötzlich nicht mehr attraktiv und begehrenswert bin für meinen Partner, meine Partnerin.
Da muss ich auf dem Stein sitzen bleiben mit dem Salami-Vesper.
Ja, gut, das tönt für mich sehr attraktiv, ganz ehrlich.
Natürlich, für dich tönt das natürlich sehr attraktiv. Genau, also jetzt kann man sich ja all diese Fragen stellen, die sind vielleicht auch valide, die kommen auch irgendwo her, kommen nicht von ungefähr. Aber Sexual FOMO bedeutet nicht automatisch, dass wir auch mit der eigenen Sexualität unzufrieden sind oder dass unser Partner wirklich irgendwann abhauen würde und uns das Salamibrot geben würde. Oder dass wir zum Beispiel nicht beziehungsfähig sind oder dass wir irgendeine Bindungsangst haben oder zum Beispiel, ob wir eine sexuelle Gier haben, wenn wir permanent an andere denken beim Sex. Eine positive Sichtweise dazu, das habe ich auch in vielen Quellen immer wieder gelesen, die eigentlich bestätigen, dass Sexual FOMO auch gerade da entsteht, wo Menschen sehr lebendig sind und wo sie sensibel sind und neugierig und reflektiert. Und per se ist es ja gar nichts Schlechtes, diese FOMO zu erleben erstmal, weil das ist ein Signal für etwas, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Aber es wird eben dann problematisch, wenn Lust nur durch diesen Vergleich kommt oder plötzlich Begehren in der eigenen Realität zu so einer Art Pflicht wird oder Erfahrungen gesammelt werden, ohne dass man innerlich wirklich dabei ist oder Sabotage, dass man sich selbst sabotiert oder die Beziehung oder irgendwelche Dinge tut, die nicht abgemacht sind in dieser Beziehung. Stichwort Affäre. Da kann man sich jetzt fragen, will ich das oder will ich dazuhören? Oder denke ich, etwas ist normal, weil die Andersartigkeit in meinem Umfeld viel lauter ist, weil ich ein Video sehe, aber das hinterlässt so einen Eindruck, weißt du? Und gleichzeitig sind die 12 nächsten Paare bei mir recht ähnlich unterwegs. Fallen dir noch andere Dinge ein, warum Sexual FOMO problematisch werden kann? Also weißt du, wenn das so zum Selbstzweck wird?
Weil es mega wenig mit der eigenen Realität zu tun hat. Also für mich ist das wie eine Auslagerung vom eigentlichen Thema, dass man sich nur noch mit dem Aussen beschäftigt und mit was machen andere Leute und was erleben andere Leute und gar nicht in eine Verantwortung geht, was kann ich denn machen in meinem Leben, dass ich das Gefühl, das ich ja anscheinend suche, irgendwie auch wieder mehr in meine Sexualität bringe. Und ich denke da gerade an ein Pärchen, das bei uns war, das schon sehr, sehr lange zusammen ist, auch früher ist zusammengekommen. Und ich finde, gerade bei diesem Pärchen hat man so fest gespürt in der Praxis, wie sie ihre Sexualität immer wieder anschauen, neu denken, Sachen ausprobieren und dann wirklich auch Zeit widmen und Ressourcen widmen und in eine Verantwortung gehen. Und ich finde, Leute, die eben so in dieser FOMO-Schlaufe drin sind, die machen das genau nicht.
Genau. Da kann man unterscheiden, ich schmeiß mal noch zwei Vokabeln rein, zu diesem Begehren und zu diesem etwas Wollen. Das eine ist wirklich das intrinsische Begehren. Ich will etwas, weil es sich stimmig anfühlt. Weil ich das für mich möchte, weil es mir wichtig ist und weil es eine hohe Bedeutung hat und weil ich auch mit den Konsequenzen leben kann und möchte. Und das andere wäre eher das reaktive Begehren. Ich will das, weil ich ja sonst was verpasse. Weil ich es irgendwo gesehen habe und deshalb mache ich es jetzt auch.
Also das eine ist einfach mit sehr viel Innensicht verbunden und so in line mit meinen Wünschen, Bedürfnissen, mit meinen Träumen, mit meinen Lebensvorstellungen. Und das andere ist halt sehr im Aussen orientiert.
Genau. Ich dachte, wir sprechen auch mal noch ein bisschen über Social Media, weil das heutzutage oft die Quelle für, oder sagen wir mal, das ideale Einfallstor für FOMO ist.
Ja, ja.
Ja, erzähl doch mal, was dir kommt zum Stichwort FOMO und Social Media.
Also Ich kann mir sogar vorstellen, dass FOMO ein Begriff ist, der erst durch Social Media entstanden ist. Wüsste ich jetzt nicht, aber das wäre jetzt mal eine These, die ich gar nicht mal so steil finde. Und ja, Social Media erlaubt uns halt, in Leben einzutauchen von anderen Menschen, aber nur in den Teil des Lebens, wo halt auch sexy aussieht und wo man auch zeigen auf Social Media und wo man sich präsentiert und wo eben möglichst eben nicht alltäglich ist, sondern immer speziell, immer so, dass man denkt, ah, spannend machst du das, spannend sagst du das, spannend erlebst du das. Also es ist immer verbunden mit, ah, ich will dir dort zuschauen oder ich will sehen, wie du das erlebst. Und dort kann eben FOMO mega schnell kicken, weil man sieht ja die Person nicht, wie sie auf dem Sofa liegt und ein Salami-Brötchen isst und einfach mal chillt und nichts macht in der Jogginghose. Also deswegen so die Art und Weise, wie dort, ja, wie der Content dort verbreitet wird und was es für eine Art Content ist, das ist eben genau das, wo FOMO triggert.
Genau. Die eigentlich immer so ein Gefühl davon verstärken, dass alle mehr erleben und mehr wissen und mehr fühlen und die tolleren Sachen haben und
ist crazy labber.
Besser sprechen können und permanent. Mhm. Also ich finde es schon manchmal, mich nervt es auch manchmal, wenn zu viele InfluencerInnen in meinem Feed sind, die dann alle diese, es ist ja wirklich auch ein Sales-Pitch, es ist ja ein fucking Marketing. Sorry, ja. dürfen wir das F-Wort hier sagen? Ja schon, ne?
ich glaube, wir sind safe. Ja, und ich finde, dort ist es so wichtig, dass man sich überlegt, ist der Feed, den ich habe, und die Menschen, denen ich folge, für mich gesungen? Also, weißt du, dass man das wirklich bewusst dokuratiert.
Ja.
Weißt du, wenn man merkt, okay, das ist etwas, was mich dann nur belastet und dass ich dann alles hinterfrage in meinem Leben, dann sind das nicht die richtigen Inhalte. Und dass man dort ganz bewusst auch auf Unfollow drückt. Und lustigerweise kann sogar dort wieder FOMO ausgelöst werden, wo man das Gefühl hat, ja, aber dann bekomme ich dann nicht mehr mit, was dort abgeht.
Auch eine schöne Frage. Welches Gefühl stellt sich ein, wenn man alle Social-Media-Apps vom Telefon löscht?
genau, ja.
Ja, also es gibt da wirklich, und wir kennen das vermutlich alle, egal was für einen Algorithmus wir haben, das ist einfach so viele Bilder und Narrative, unter anderem über Sexualität, aber auch natürlich, wie man sonst das Leben so lebt, dass die gezeigt werden, die extrem viel Druck erzeugen. Und was da als normal oder gesellschaftlich modern verkauft wird, obwohl es innerlich ja, wahrscheinlich die allermeisten total verunsichert. Von was brauche ich an Besitztümern hin zu, wie muss mein Körper aussehen, zu wie oft, wie lange meditieren, wie weit bin ich denn schon in meiner Erleuchtung. Es kann ja alles sein, mit wo ich mich vergleiche. Und da wirklich bei sich zu bleiben, da passt auch wieder wunderbar unser Aufruf, den wir in fast jeder Folge machen, je besser wir verankert sind in unserem Körper, je besser wir unseren Körper spüren, je besser wir uns kennen, desto bessere Entscheidungen können wir wiederum treffen und können auch definieren und sagen und spüren, wo die Grenzen sind und was gehört zu uns und was darf zu den anderen gehören. Mhm. Und das von den anderen vielleicht auch als Quelle der Inspiration nutzen, wenn es denn hilfreich ist, aber nicht in diesen Vergleich gehen.
Mhm.
Was glaubst du denn passiert, das haben wir am Anfang ganz kurz angesprochen, weißt du, bei Menschen, die recht lange auf Dating-Apps unterwegs sind und so mehrere Leute gleichzeitig daten und sich nicht festlegen wollen, ja, dass wir vielleicht nochmal über diese Angst der besseren Option auch sprechen, fände ich noch interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch die einen oder anderen kennen.
Ja, definitiv. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du sogar in der Dating-Folge eine Studie zitiert, die zeigt, dass das auch dazu führt, dass wenn man sich dann mal committet und man sich im Online-Dating hat kennengelernt und eben immer ist konfrontiert gewesen mit diesen ganz, ganz vielen Möglichkeiten, die man hat, dass man dann tendenziell schon mit einem schlechteren Gefühl in die Beziehung geht, als wenn man sich jetzt auf anderen Wegen kennenlernt. Und das finde ich mega traurig und gleichzeitig so funktioniert auch unsere Sehne, so funktioniert unsere Neurobiologie, sodass, wenn man so viele Optionen hat und so viele Möglichkeiten und ich meine, jeder Mensch auf einer Dating-App mit dem oder der man schreibt, bildet ja eine Möglichkeit und eine mögliche Lebensweise und da hängt ja ganz, ganz viel dran an der Partnerwahl oder Partnerinnenwahl. Und deswegen, wenn man Ja sagt zu jemandem, dann sagt man ja auch eben Nein zu allem anderen. In der Regel. Und der Druck, der dann auch mit dieser Entscheidung plötzlich aufkommt, dass man, Scheiße, was ist, wenn ich die falsche Wahl treffe? Was ist, wenn ich mich einschränke? Was ist, wenn ich plötzlich ein langweiliges Leben führe? Was ist, wenn ich, ja, wenn es plötzlich nicht funktioniert oder wenn wir nicht zusammenpassen, dass man das so überlagert, dass man dann ständig das Gefühl hat, vielleicht kommt noch irgendjemand mit dem oder der es besser passt, wo ich sicher bin, dass es hat, wo wir uns gegenseitig irgendwie weiterbringen, zusammen können wachsen. Und das ist für mich so der Kern von dieser Fear of Better Options. Wo einem wie antreibt.
Und häufig ist es ja wirklich auch so ein Overthinking.
Ja.
Gerade wenn ich an so DauerdaterInnen denke,
ja.
Dass so viele Gedanken kommen, ja, es erst die Leute denkt und sie nehmen alles für glaubhaft, was da so an Gedanken in den Kopf reinkommt. Aber ein sehr schlauer Mensch namens, ich weiß gar nicht mehr, war das Jörg Korsten, hat mal gesagt, glaub nicht alles, was du denkst.
Ja, ja.
Also, weil du datest und dir die Frage stellst, ah, könnte diese Option oder da noch und ah, die Hüfte ist mir ein bisschen zu schmal oder ah, aber mit VegetarierInnen bin mir nicht sicher. Mhm. Also, oft sind die schon viel zu viel, diese Gedanken, und die bringen uns nicht mehr valide Punkte. Bis zu einem gewissen Grad ja, aber irgendwann auch nicht mehr. Und gerade wenn es dann um so Nuancen geht, oft wissen wir intuitiv, ist es ein Ja, ein Inneres, oder ist es ein Nein, oder ist es ein, ich brauche noch ein bisschen Zeit.
Ja,
und aber diese sich alle Optionen offen halten, kommt aus meiner Sicht wirklich aus so einer, ich treffe keine Entscheidung, ich übernehme keine Verantwortung, ziehe da im blöden Fall noch mehrere Leute mit rein, dann alle unglücklich rausgehen. Und um noch ein weiteres Buch, guck mal, ich lese nämlich doch Bücher.
Ja, das ist mir absolut bewusst.
Ich habe mal ein wunderbares Buch gelesen vor einigen Jahren, das heißt Where is the Love von Lars Ament.
Mhm.
Und die Kernaussage in diesem Buch ist eigentlich, also er macht sich so selbst auf die Suche nach der Liebe. Er ist Single und will so all in gehen und mal alles versuchen, damit man da hinkommt und interviewt auch Leute. Und im Kern geht es darum, dass Liebe eine Entscheidung ist.
Ja.
Ja. Und immer wieder sind Dinge, die wir tun oder nicht tun, Entscheidungen.
Ja.
Ängste, irgendwo was zu verpassen, etwas nachzugehen oder nicht, ist eine Entscheidung. Also wenn es einen mal wieder denkt, man muss das nicht alles glauben, man kann dem nachgehen. Da können sehr, sehr wichtige Signale dahinter sein, aber es muss nicht die Wahrheit sein. Und noch ganz kurz zu den möglichen Signalen. Es kann durchaus sein, dass da unerfüllte Bedürfnisse sind, dass da eine fehlende innere Sicherheit ist, dass da ein Wunsch nach Verbindung ist mit anderen, mit sich selber, dass da ein Wunsch nach einer anderen Beziehungsform oder einem anderen Lebensraum ist. Dann ergründet das auf jeden Fall. Aber es könnte eben auch ein Zeichen dafür sein, dass es kommt, dass wir uns lediglich mit anderen vergleichen und wir das gar nicht wollen.
Was ich einfach auch immer wieder höre, ist, beim Richtigen oder bei der Richtigen wird es eben dann anders sein. Weißt du, und dass es dann wird alles passen und dann fällt es einfach so einem vor die Füße und es ist so, weißt du, auch da ist es ja wieder so, es kommt von außen, ich muss dort nicht in eine Verantwortung gehen. Und ich finde es einfach auch so wichtig, mal an dieser Stelle zu sagen, es gibt nicht die Richtung oder die Richtung. So, die Suche nach the one.
Entschuldigung, jetzt zerplatzen da sämtliche Prinzessinnen-Träume. Ja. Prinzessinnen, wow, jetzt habe ich jetzt wirklich gerade Prinzessin gegendert. Ich dachte, ich muss auf den richtigen nur lang genug warten in meinem Turm.
Ja, und das ist einfach, ich finde das so wichtig, weil es ist gleich etwas, wo noch so viele Leute daran festhalten. Und das geht es einfach nicht. The one gibt es nicht, sondern man entscheidet, wer the one ist. Und wenn man mal die Entscheidung getroffen hat, dann muss man sie immer wieder treffen, die Entscheidung.
Genau. Und wir sagen das ja auch bei Beziehungen immer wieder, nur weil ich mich einmal für etwas entschieden habe, heißt das nicht, ich muss das genau mein Leben lang machen, sondern ich darf mich immer wieder für neue, andere Dinge entscheiden, auch innerhalb einer Beziehung. Ja. Wir können 20, 30 Jahre monogam gelebt haben, dann 10 Jahre eine offene Sexualität haben und dann wieder monogam sein.
Absolut.
Und es darf immer diese Kontaktpunkte geben, einer Neuaushandlung, eben basierend auf den Bedürfnissen und selber zu gucken, was ist so Risiko, Nutzen. Was ist die Risiko-Nutzen-Rechnung?
Und in welcher Phase sind wir gerade und haben sich unsere Bedürfnisse verändert und müssen wir darüber reden und finden wir uns da und wenn wir uns nicht finden, wie gehen wir mit dem um? Was ist so unser Weg, unser Kompromiss?
Übrigens zeigt auch die Forschung, dass FOMO tatsächlich abnimmt, wenn Menschen sich ihrer bestehenden Zugehörigkeit bewusst sind. Und übertragen auf Sexualität könnte das heißen, nicht mehr Erlebnisse reduzieren Sexual FOMO, also nur wenn man dem nachgeht, hört es nicht auf, sondern mehr Selbstkontakt, mehr Ehrlichkeit, so eine innere Verankerung, das reduziert FOMO. Und ich bin in meiner Recherche auf so einen Satz gestoßen, eigentlich auf zwei. Ich bringe zwei davon, die ich noch interessant fand. Also wenn ich jetzt in so einer langjährigen Beziehung bin und eigentlich ist alles gut und dann irgendwann kommt mir dieser, ich nenne ihn mal Hirnfurz, aber vielleicht auch dieses, oh mein Gott, was mache ich eigentlich? Ich hätte eigentlich gerne wilden Sex mit 10 schwedischen Volleyballerinnen. Um die mal wieder ins Boot zu holen. Vielleicht ist es ein zu fiktives Beispiel. Also, ihr überlegt euch irgendein funktionierendes Beispiel. Ihr seid zufrieden, plötzlich kommt der Gedanke. Dann sich zu fragen, wenn niemand wüsste, was ich tue oder nicht tue, würde ich diese Erfahrung trotzdem wollen?
Ah, also machst du es für dich oder machst du es für eine Audience quasi?
Genau. Ja. Und das andere, was ich noch cool fand, ist, sich nicht zu fragen, was sollte ich erleben, sondern was fühlt sich in meinem Körper nach mir an? Ich habe zum Beispiel eine Klientin gehabt, die in einer langjährigen monogamen Beziehung ist und die irgendwann gemerkt hat, scheiße, ich bin eigentlich ein wildes Fohlen. Ein Wildpferd. Ich bin eigentlich ein Wildpferd. Und ich fühle mich so eingeengt in meinem goldenen Käfig, von dem ich wegen meiner Sozialisierung und meiner Erziehung, sie kommt aus Osteuropa, immer dachte, für mich ist so ein traditionelles Bild von Beziehung und Familie stimmig. Und ihr Körper hat ja ganz klar gezeigt, dass sie ungesund wurde und sie dann Weg eingeschlagen ist von dieser wilden Seite nachgehen über sehr vorsichtige und sehr auch in der Beziehung ausgehandelte Schritte, aber sich eben immer weiter daran genährt hat, wer sie im Kern ist und nicht, was man von ihr erwartet hat, wie sie ist. Und in dem Fall ist es jetzt wirklich sehr, sehr gut gekommen. Ja, das wollte ich noch als Beispiel nennen von was sich so nach mir anfühlt.
Ich finde das jetzt auch wieder so spannend, weißt du, auch bei den toxischen Beziehungen haben wir ja darüber geredet, wie der Körper Signal sendet.
Ja.
Man ist so, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich nicht gesund an. Und ich glaube, dass so eine Intelligenz für den eigenen Körper zu entwickeln und für Signale, die das ändert, so essentiell ist, auch in so einem Lernprozess, auch was Sexualität anbelangt, wo wir mit so vielen Bildern und Narrativen konfrontiert sind, wenn es um Sexualität geht, dass ganz oft die Menschen sich gar nicht die Frage stellen, habe ich den Sex, den ich will, oder lebe ich hier einem Bild entsprechend, wo ja, vielleicht meine Kultur mir mitgeben, meine Familie mir mitgeben, oder wo ich das Gefühl habe, wo ich muss erfüllen, weil ich mir das Selbstbild wie aufdoktriniert habe. Ich finde das so spannend, so das wegzukommen von irgendwelchen ja, so kognitive Einschränkungen her zu, was sagt eigentlich mein Körper?
Mhm. Eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen. Wenn man diese Signale spürt im Körper und man merkt, nee, ich bin eigentlich jemand, der jede Woche mindestens 1, 2, 3 neue SexpartnerInnen haben sollte und ich bin hier in meiner monogamen Beziehung, bitte, bitte seid euch dessen bewusst, dass ihr eure PartnerInnen nicht überrumpelt mit euren Gedanken. Weil die Gedanken haben wir meistens nicht nur ein paar Sekunden und Minuten und Tage und dann gehen wir dem nach, sondern die sind eine Weile da. Und das ist ein Prozess. Und nur weil wir durch diesen Prozess über eine Zeit lang durchgegangen sind, heißt das nicht, dass dann, wenn ich es meiner Partnerin, meinem Partner sage, was ich eigentlich will, oder etwas vorschlage, was ich mir wünschen täte, die Person ist noch nicht so lange auf der Reise.
Ja.
Da ist Zeit und Raum ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und auch deren Kontext. Also da jemanden nicht zu überrumpeln, ist essentiell, wenn man denn das Okay der anderen Person haben möchte.
Ich finde das so einen essentiellen Punkt und etwas, wo,
sehr gerne.
Wo ja, weißt, und wo so enger ist es so logisch, aber so oft hat man das nicht vor Augen, dass man nicht am gleichen Punkt ist im Prozess.
Ja, dann würde ich für heute mal schließen.
Mhm.
Nochmal für die, die jetzt die letzten Minuten nicht zugehört haben.
Wo sie sich schon wieder vorgestellt haben, mit wem sie auch Sex würde haben.
Solange man sich das vorstellt, ist das doch wunderschön.
Mhm. Aber wenn es dann wieder mit FOMO verbunden ist, dann eben nicht. Und dann müsst ihr die Folge nochmal von vorne hören. So ein Loop.
FOMO, auch Sexual FOMO, ist jetzt kein Defekt. Es ist nichts mit uns nicht in Ordnung, sondern es ist eben ein Ausdruck davon, dass uns Verbindung, Lebendigkeit, Bedeutung, Zugehörigkeit und Bindung wichtig sind. Die Frage ist nicht, ob wir alles erleben müssen, sondern für wen wir das tun. Und wichtig ist, dass wir die Frage beantworten mit für uns. Dass wir uns selbst zuhören und uns auch überlegen, wo kommt das her? Was sind die Indizien? Und hat es wirklich was mit Vergleich zu tun? Oder hat es was damit zu tun, endlich die eigene, ich glaube, im Spirituellen sagt man so, die eigene Wahrheit zu leben oder zu dem eigenen inneren Weg nachzugehen.
Mhm. Schön.
Schön.
Ja, merci vielmals.
Sehr,
sehr gerne. Anregend gefunden, die Folge, wie sie so, das ist so ein spannendes Thema, wo man sich sehr, sehr lange damit beschäftigen
könnte. Ja, mir ist zwischendurch auch aufgefallen, wir können jetzt, wenn wir nicht wüssten, dass wir aufnehmen, könnten wir da jetzt stundenlang vermutlich drüber philosophieren. Ja. Ja, muss ich es dir jetzt aus der Nase ziehen?
Ja, du
Was
musst.
Machen wir in 2 Wochen?
Ich werde gern gefragt werden.
Ich lade dich hier mit ein, uns endlich zu sagen, was hören wir von dir in 2 Wochen, Caro?
Ich denke eben, es ist wie eine schöne Weiterführung von dem Dialog, den wir heute hatten. Und zwar...
Jetzt sind manche so, oh nee.
Nee, fertig.
Ich will
jetzt
endlich wieder über reden.
Und zwar würde ich gerne über Begehren und Verlangen reden. Mhm. Und wie man das eben auch aufrechterhalten kann, auch in langfristigen Partnerschaften. Und durch was wird eigentlich Verlangen und Begehren ausgelöst?
Ja, Fantastisch. Das fehlt uns tatsächlich noch in unserer Reihe.
Genau.
Und ist wunderbar anknüpfbar an diese Folge und verbindbar mit ganz vielen anderen Folgen, nehme ich mal an. Na, ich weiß es schon. Du, dann freuen wir uns ganz, ganz doll, wenn wir uns gegenseitig begehren in 14 Tagen.
Ich begehre die E-Mail.
Ich dich doch auch. Was wird so dein Highlight in den nächsten 2 Wochen sein? Worauf freust du dich am meisten?
Dass es immer ein bisschen heller wird, ehrlich gesagt. ich habe es so gern, wenn es einfach Licht hat und irgendwie so die Winterzeit, finde ich. Ich habe es ein bisschen nervig, dass es so früh dunkel wird. Deswegen jeden Tag wird es ein bisschen heller und das ist ehrlich gesagt ein mega Highlight.
Ein ruhiges, konstantes Highlight.
Ja. Bei dir?
Ich sage jetzt was Langweiliges, aber Ehrliches.
Ja, ist gut. Das muss Platz haben.
Die nächsten 2 Wochen werde ich sehr viel arbeiten.
Oh.
Ja. Aber du weißt ja, ich mache sehr, sehr gerne, was ich tue.
Ja.
Deshalb ist das überhaupt gar kein Problem. So. Und wenn es heller wird, ist sowieso besser.
Ist auch gut, oder?
Dann wünschen wir euch da draußen alles, alles Liebe und Gute. Bleibt gesund, kommt gut durch diese noch dunkle Zeit. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, wenn es wieder heißt, Sexologie, Wissen macht Lust. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.